könnte man sich natürlich fragen, was hat Prophetie mit der Bibel zu tun? Das sind doch alles nur so alte Geschichten und so Kriegserzählungen, könnte man meinen. Aber der aufmerksame Bibelleser, und davon gibt es viele hier, ich entdecke sehr viele, das ist schön, der weiß natürlich, dass ein ganz großer Teil der Bibel natürlich auch aus Prophetie besteht. Und von daher sind wir gespannt auf den Vortrag, was unser Referent Dr. Stefan Drücke uns heute aufdeckt, um einfach bei dem Wort zu bleiben. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann haben wir die gute Gewohnheit, dass wenn das Wort Gottes zu uns spricht, dass wir natürlich auch davor beten. Und das wollen wir auch heute Abend nochmal tun. Wer kann und wer möchte, kann sich erheben zum gemeinsamen Gebet. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du uns diese Gelegenheit heute Abend hier gibst, noch einmal dein Wort aufzuschließen. Ja, dein Wort, das in Ewigkeit Bestand hat, davon lesen wir. Und wir danken dir, dass wir das auch hier so frei öffnen können. Und wir bitten dich, dass du uns auch Verständnis gibst, ja, deine Botschaft zu verstehen, das, was du uns sagen möchtest darin. Und wir bitten dich, dass wir aufmerksam zuhören können, dass du auch dem Redenden Gnade geben möchtest, die Worte zu reden, die du gerne geredet haben möchtest. Wir danken dir, dass wir uns dir anbefehlen dürfen für die vor uns liegende Stunde. Bitten dich auch um deine Bewahrung und auch, ja, um Schutz von außen her, dass auch nichts passiert. Amen. Wir können uns wieder setzen. Vielen Dank. Und dann möchte ich einfach das Wort an Stefan weitergeben.
Ja, ich begrüße Sie auch herzlich zu dem zweiten Vortrag. Der erste war ja am Montag. Heute mit dem Thema aufgedeckt: Prophetie und Bibel. Es geht also um Aussagen der Prophetie. Das heißt, um zukünftige Aussagen, die man in der Bibel findet. Und ich werde gleich erklären, was damit gemeint ist. Ich möchte mal zu Beginn einen Vers lesen, auch wenn ich den auf einem Bild habe. Ich werfe den mal eben an. Achso, da muss ich das anmachen, glaube ich. Und zwar aus dem Propheten Jesaja. Da heißt es in Vers 10, ich lese mal den ganzen Vers und Vers 11. Der Ich, das ist Gott, von Anfang an das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist. Der Ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Der Ich einen Raubvogel rufe von Osten her, aus fernem Land, den Mann meines Ratschlusses. Ich habe geredet und werde es auch kommen lassen. Ich habe entworfen und werde es auch ausführen. Das mal ein Wort aus der Bibel, wo wir etwas darüber erfahren, dass Gott jemand ist, der die Zukunft kennt und der die Zukunft nicht nur kennt, sondern der auch mit der Zukunft handeln kann. Was erwartet uns heute? Ich werde zunächst mal eine kurze Einführung geben, wer überhaupt die Zukunft kennt und ob Menschen auch in der Lage sind, die Zukunft zu kennen. Ich werde dann einiges darüber sagen, was überhaupt der Inhalt der Prophetie ist, was es für verschiedene Arten von Prophetie im Alten Testament gibt und natürlich auch einige Beispiele bringen. Prophezeiungen über Jesus Christus, Prophezeiungen über zwei Hafenstädte aus dem heutigen Libanon, über Tyrus und Sidon und natürlich dann auch kurz auf die Frage zu sprechen kommen, ob man das mit Zufall erklären kann oder ob das nahezu unmöglich ist, das mit Hilfe von Zufall zu erklären, dass wir Aussagen in der Bibel haben, die damals zukünftig waren, aber aus heutiger Sicht sich erfüllt haben. Ich überspringe jetzt nochmal den Vers, den wir eben haben, und will mal kurz vorstellen, was überhaupt Prophetie ist. Prophetie in der Bibel ist nicht ausschließlich, dass man etwas über die Zukunft sagt, sondern Prophetie in der Bibel bedeutet in erster Linie, dass Aussprüche Gottes kundgetan werden. Das können Aussprüche sein in augenblickliche Lebenssituationen hinein, Das können auch Aussprüche sein, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen. Jetzt ist die Frage, woran kann man einen echten Propheten erkennen im Alten Testament? Und da sagt Gott, dass jeder echte Prophet noch ein zweites Kennzeichen hat. Nicht nur, dass er Aussprüche Gottes kundtut, sondern dass er auch für das Volk Gottes Fürbitte tut. Also im Alten Testament ist ein Prophet nicht jemand, der nur aus der Gegenwart Gottes etwas zu anderen sagt, sondern er ist gleichzeitig jemand, der mit Gott in einer lebendigen Beziehung steht, das heißt, der ein Gebetsleben führt und eben auch für andere, nämlich für diejenigen betet, für die er Aussprüche hat. Und das ist ein ganz wichtiges Kennzeichen, denn in Jeremia 27, Vers 18 in diesem Beispiel, da werden falsche Propheten genannt. Solche, die von sich aus sagen, wir sind Propheten, wir können das Wort Gottes kundtun. Und da heißt es von ihnen, wenn sie aber Propheten sind und wenn das Wort des Herrn bei ihnen ist, so mögen sie doch bei dem Herrn der Heerscharen Fürbitte tun, damit die Geräte, die im Haus des Herrn und im Haus des Königs von Juda und in Jerusalem übrig geblieben sind, nicht nach Babel kommen. Das heißt also, ein echter Prophet ist jemand, der auch Fürbitte für das Volk tun wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der hier noch betont wird. Prophetie ist übrigens nicht das Gleiche wie Vorbilder, die ausgesprochen werden oder die wir im Endeffekt im Alten Testament finden. Vorbilder sind keine Prophetie. Zum Beispiel Personen, David ist häufig ein Hinweis auf Jesus Christus. Das ist etwas, was nichts mit Prophetie zu tun hat. Dann haben wir zum Beispiel Gegenstände im Alten Testament, die Bundeslade und so etwas. Die spricht oft von Jesus Christus, aber sie ist keine Prophetie, auch wenn das Vorbilder sind. Auch bestimmte Ereignisse nicht, die wir dort finden, Tieropfer und was dort alles noch niedergeschrieben ist im Alten Testament. Sie sprechen oft von Jesus Christus, aber sind keine Prophetie, sind keine ausgesprochenen Worte und auch nicht Handlungen. Ich habe hier ein Beispiel von einer Bibel, die auch in der Vitrine ausliegt. Das ist eine typische Armenbibel. Jetzt darf man das Wort nicht falsch verstehen. Armenbibel heißt nicht, dass die Bibel preiswert ist. So eine bebilderte Armenbibel, wobei alles, was Gold ist in den Bildern, ist Blattgold, was eingeklebt ist. Jede Farbe, die zwischen Rot und Violett liegt, ist Purpur, einer der teuersten Farbstoffe der Welt überhaupt. So eine Bibel kostet ungefähr 10 Jahresgehälter eines reichen Kaufmanns. Die heißen Armenbibeln, weil man einen Vers aus der Bergpredigt falsch verstand, da ist die Rede von den Armen im Geiste. Damit meint Gott natürlich, dass jeder Mensch persönlich mit Gott sprechen kann. Der muss dafür nicht studieren, der muss dafür nicht irgendwie besondere Fähigkeiten haben. Jeder Mensch kann so, wie er ist, in all seinen Lebensumständen mit Gott reden. Ich brauche dafür keinen Priester, der dazwischen steht. Gott sagt, das kann jeder persönlich tun. Und da sieht man, wie unendlich gnädig Gott ist, dass er sich zu uns Menschen so tief herabneigt. Das bedeutet dort arm im Geist einfach jeder, auch der, der nicht studiert hat. Und diesen Vers hat man im gelehrten Hochmut falsch verstanden. Und da dachte man, da ist die Rede von denen, die kein Latein lesen und schreiben können. Und das waren ungefähr 98% der Menschen im Mittelalter. Darum heißen diese Bibeln Armenbibeln, eben solche, die unkundig sind der lateinischen Sprache. Deswegen hat man Bilderbibeln dargestellt, denn Latein war damals die Weltsprache. Das, der Aufbau ist immer der gleiche, in der Mitte ist etwas aus dem Leben von Jesus Christus. Eingerahmt, flankiert, wird das von Begebenheiten aus dem Alten Testament. Und zwar immer solche, die vorbildhaft von dem sprechen, was man in der Mitte sieht. In der Mitte sieht man die Kreuzigung. Von unserer Seite gesehen links daneben sieht man eine bekannte Geschichte aus dem Alten Testament, aus 1. Mose 22, Abraham opfert Isaak. Auch wenn das der Engel Gottes natürlich in letzter Sekunde verhindert. Gott möchte kein Menschenopfer. Man sieht hier oben den Engel Gottes. Aber man sieht ganz klar, das ist nicht das Hauptthema dieses Bildes. Sondern man möchte zeigen, dass Abraham Isaak opfert. Woher weiß ich, dass das nicht das Hauptthema ist? Weil im Mittelalter eine höher gestellte Person immer größer gemalt wird als eine niedrig gestellte. Und es ist völlig klar, dass eine göttliche Person wie der Engel Gottes, der Engel des Herrn hier oben, dass man den größer hätte malen müssen als Abraham. Aber dass er so im Hintergrund verschwindet, zeigt uns, wir haben hier zwar die richtige Bildergeschichte, Gott verhindert das, aber zeigen möchte man, dass Isaak auf dem Altar geopfert wird, genauso wie Gott seinen eigenen Sohn am Kreuz opfert. Genauso wie einmal Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze erhöhen musste, da war das Volk ungehorsam. Und dann schickte Gott giftige Schlangen. Und jeder, der von der Schlange gebissen wurde, das war ein Biss, der führte zum Tode. Und dann schrie man zu Gott, und jetzt hatte Gott eine geniale Idee. Gott hätte ja sagen können, schnappt euch die stärksten Männer aus dem Volk, gebt den Knüppel, hau die Schlangen tot. Das wäre zwar schön und gut gewesen für die, die noch nicht gebissen worden sind, aber die, die gebissen wurden, zu dem Zeitpunkt, für die wäre natürlich jede Hilfe zu spät gekommen. Und deswegen sagt Gott was völlig anderes, mach eine Schlange aus Bronze und richte sie auf einem Stab auf einem Stück Holz. Genauso wie Jesus Christus auf einem Holz aufgerichtet wurde. Jeder, der jetzt zu dieser Schlange blickt, jeder, der zu dem gekreuzigten Jesus blickt, der wird errettet werden. Und ich habe schon am Montag gesagt, das ist der einzige Weg zu Gott. Das geht nicht durch gute Taten. Keiner tanzte hier um die Schlange drumherum. Keiner küsste diesen Holzstab oder was weiß ich. Oder legte da irgendeine Geldspende hin. Das Einzige, was hier half, war der Gehorsam Gottes Wort gegenüber. Gott sagt, guck zu der Schlange und wer guckte, wurde gerettet. Gott sagt, guck zum Kreuz, glaube an Jesus Christus, bekenne ihm deine Sünden und du wirst gerettet, weil Gott sie vergibt. Das sind wunderbare Vorbilder, die wir im Alten Testament haben, aber es ist keine Prophetie, weil es keine direkt ausgesprochenen Worte über etwas, über ein besonderes Ereignis sind. Also wir wollen uns mit den gesprochenen Worten beschäftigen und dafür haben wir in der Bibel bestimmte Schlüsselverse. Auf der einen Seite haben wir etwas, was der Jesus selbst sagt, nämlich dass wir in jedem Bibelbuch des Alten Testamentes, wir haben hier die typische Dreiteilung des Alten Testamentes, das Gesetz Mose, die fünf Bücher Mose, die Propheten und die Psalmen, das steht für die poetischen und geschichtlichen Bücher, die wir im Alten Testament haben, weil das die größte Gruppe ist. Und da heißt es, überall finden wir dort etwas von Jesus Christus. Nicht unbedingt in Form von Prophetie, manchmal in Vorbildern, aber in vielen von diesen Büchern finden wir prophetische Ereignisse. Und wenn wir welche haben, dann haben sie ein großes Thema. Und dieses große Thema ist eben Jesus Christus. So, die beiden ältesten Propheten, die wir in der Bibel haben, ist einmal Henoch, der steht interessanterweise als Prophet nur im Neuen Testament. Wir lesen zwar im Alten Testament etwas über ihn, dass er mit Gott wandelte, sogar dass er zweimal mit Gott wandelte. Er hatte also einen Startpunkt, wo er mit seiner Sündenschuld zu Gott gekommen ist. Und er ist dann treu auf diesem Weg geblieben bis zum Ende. Aber im Neuen Testament erfahren wir, was er getan hat zur Zeit des Alten Testamentes. Er war ein Prophet. Und der Inhalt seiner prophetischen Worte war eine Voraussage über das zweite Kommen des Herrn Jesus. Ich werde da gleich an einem Diagramm noch erklären, was das bedeutet. Der zweite Prophet, der erwähnt wird, ist Abraham. Von ihm lesen wir in 1. Mose 20, Vers 7. Er ist ein Prophet und wird für dich bitten. Und da sehen wir das, was ich eben schon sagte. Das Kennzeichen eines Propheten Gottes ist, dass er auch für diejenigen bittet vor Gott, für die er eine Botschaft hat. Und so bittet er für Abimelech und er hat eine Botschaft für Abimelech. Also es geht immer Hand in Hand, dass ein Prophet, jedenfalls ein Prophet Gottes, gleichzeitig ein Beter Gottes ist. Und das Kennzeichen der falschen Propheten war, dass sie so taten, als würden sie die Zukunft kennen. Und sie sagten sogar Voraussagen über die Zukunft, aber sie trafen erstens nicht ein und zweitens waren sie keine, die eben auch für das Volk gebetet haben. So, wer kennt die Zukunft? Es gibt bekannte Orte, schon in der Antike, wie hier das Orakel von Delphi, wo die Leute hinpilgerten, um etwas über die Zukunft zu erfahren. Und das ist eines der markantesten Ereignisse überhaupt. Das bezieht sich auf den riesigen König Krösus. Und er wusste nicht, ob er in die Schlacht ziehen sollte oder nicht. Und deswegen befragte er das Orakel. Und er ging dort zu diesem Orakel von Delphi. Und man weiß heute, dass da wirklich Orakelpriester waren, die durch bestimmte Tricks dann versuchten, irgendwie die Zukunft vorauszusagen. Und die Antwort war meistens nicht so ganz eindeutig. Aber hier kriegt er aus seiner Sicht eine völlig klare Antwort. Wenn du den Halys, das war der Grenzfluss seines Reiches, wenn du diesen Fluss überschreitest, dann wirst du ein großes Reich zerstören. Also zog er natürlich in die Schlacht und kämpfte gegen dieses Volk, gegen das er kämpfen wollte. Und das Orakel hatte 100% recht, er hat ein riesiges Reich zerstört. Dummerweise sein eigenes, weil die Schlacht verlor. Also ganz so eindeutig war dieser Orakelspruch anscheinend nicht. Ein anderes Beispiel ist Didymus, ein Orakel, dort in der Türkei gelegen. Dort ging der König Xerxes hin und ebenfalls bekam er eine positive Nachricht, zieh in die Schlacht. Auch Xerxes verlor, er war dann allerdings so stinkesauer, das Orakel platt gemacht. Also daran sieht man schon, der Mensch oder auch solche Orakelpriester, die vielleicht sogar mit Dämonen in Verbindung standen, sie kennen die Zukunft nicht. Wie ist das denn mit den heutigen Hobby-Wahrsagern und Astrologen und was weiß ich, was es alles gibt? Ich habe ein Zitat aus der Süddeutschen Zeitung. Während die Hellseher 2019 komplett im Dunkel tappten, was die Covid-19-Pandemie anging. Das heißt, ein so welteinschneidendes Ereignis hat keiner der Wahrsager vorausgesagt, auch nicht nur geahnt. War Corona zum Jahreswechsel 2020-21 ein Top-Thema der selbsternannten Auguren. Hier hielten sich optimistische Prognosen eines baldigen Endes der Pandemie und Warnungen vor weiteren schlimmeren Auswirkungen in etwa die Waage. Ist natürlich klar, wenn die Pandemie da ist, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, es wird besser oder es wird schlechter. Also eine solche Voraussage zu treffen, ist nicht schwer und die Wahrscheinlichkeit ist sogar 50%, dass sie eintrifft. Das ist geschehen, sagt der Mainzer Mathematiker. Das ist also hier von einem Menschen alles diagnostiziert oder prognostiziert oder untersucht. Der Mathematiker ist und nicht Christ. Der Prognosen dieser Art seit 20 Jahren sammelanalysiert. Die absoluten Wahrversager beim Thema Corona kommen aus den Reihen der sogenannten Querdenker. Die Webseite Prophezeiungen der Querdenker listet mehr als 500 Vorhersagen und Behauptungen von Corona-Leugnern mit Quellenangaben auf. Die meisten davon erwiesen sich als komplett falsch. Die anderen waren noch falsch, aber eben nicht ganz komplett. So prognostizierten Verschwörungsschwafler mehrmals die komplette Abschaltung des Internets, den Tod aller Geimpften im September oder den Umsturz aller politischen Systeme durch eine ominöse neue Weltordnung. Nichts davon trat bis Redaktionsschluss ein. Das ist ein Mensch, der das völlig neutral untersucht, der das jedes Jahr macht. Auch bei der Bundestagswahl lagen die meisten Astrologen, übrigens wie viele politische Experten, daneben. Für den astrologischen Lebensberater war Armin Laschet bis 2024 der Mann für diese Zeit. Die Kartenlegerin erpendelte Markus Söder als nächsten Bundeskanzler und lag damit so falsch wie die vom SWR befragte Orakelhündin Lucy. Bei den Promi-Prognosen ist das Ableben der Queen seit Jahren ein Dauerthema, doch Elisabeth II. Räumte auch mit 95 Jahren nicht den Thron und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn man sich das näher anguckt und man findet präzise Voraussagen bei Astrologen oder Hobby- und Berufswahrsager, was weiß ich, dann liegen sie in der Regel daneben. Der Mensch kennt die Zukunft nicht. Und man könnte diese Anzahl der Beispiele fortsetzen. Jedes Jahr gibt es am Ende des Jahres von der Süddeutschen Zeitung eine entsprechende Untersuchung und das Ergebnis ist jedes Mal das gleiche. Das heißt, wir haben jetzt schon festgestellt, dass sowohl die Dämonen in Verbindung mit den Orakeln die Zukunft nicht kennen und dass auch der Mensch die Zukunft nicht kennt. Wenn also tatsächlich jemand die Zukunft kennt, dann bleibt nur noch eine einzige Möglichkeit über und das ist Gott selbst. Jedenfalls sagt Gott das von sich. Und wenn Gott so etwas sagt, dann lässt sich das natürlich auch überprüfen, weil das natürlich Aussagen sind, die wir eben in der Bibel finden, wie hier in Jesaja 48, da ist es ab Vers 3, ich habe das Frühere lange zuvor verkündet. Also Gott sagt, in seinem Buch finden wir also Aussagen über Dinge, die in der Zukunft passieren. Und aus meinem Mund ist es hervorgegangen und ich habe es hören lassen. Plötzlich tat ich es und es traf ein. Und ich wusste, dass du hart bist und dass dein Nacken eine eiserne Sehne und deine Stirn aus Erz ist. So habe ich es dir lange zuvor verkündet, ehe es eintraf. Also nicht 2021, wie es mit der Pandemie weitergehen wird, sondern Gott hätte so etwas 100 Jahre vorher schon angekündigt. So schreibt er das hier. Habe ich es dich hören lassen, damit du nicht sagen könntest, mein Götzenbild hat es getan und mein geschnitztes und mein gegossenes Bild hat es geboten. Also Gott sagt ganz klar, wenn in der Bibel Dinge über die Zukunft stehen, und zwar über Ereignisse, die mittlerweile stattgefunden haben, dann können wir daran den Wahrheitsgehalt überprüfen. Und wir können feststellen, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Und wenn es stimmt, dann muss die Bibel von Gott sein, denn der Mensch kennt die Zukunft nicht. Und auch der Teufel kennt die Zukunft nicht. Der weiß zwar, was über ihn niedergeschrieben ist im Wort Gottes, aber schlussendlich kennt er die Zukunft nicht. Und so sagt das der Herr Jesus selbst im Neuen Testament. Jetzt sage ich Jesus es euch, ehe es geschieht, damit, wenn es geschieht, ihr glaubt, dass ich es bin, dass ich eine Person der Gottheit bin. Also ich, Jesus als Mensch, sage es euch im Voraus, damit ihr glaubt, dass ich gleichzeitig auch Gott bin und eben nicht nur ein Mensch. Also Jesus Christus war hier auf dieser Erde Mensch und Gott in einer Person. Was ist der Inhalt der Prophetie? Noch kurz, der Mensch Jesus Christus ist der Inhalt der Prophetie im Alten Testament. Und es geht in der Regel um die Erde. Es geht also nicht um den Himmel. Und deswegen wird die Zeit der Gnade und die Zeit der Kirche, die Zeit der Gemeinde, die Zeit der Versammlung, die wird deswegen in der Prophetie des Alten Testamentes ausgenommen. Die wird sozusagen übersprungen. Die wird da gar nicht drin gesehen. Also den Krieg, den wir im Augenblick haben zwischen Russland und Ukraine, den finden wir nicht in der Prophetie des Alten Testaments. Es gibt zwar selbsternannte Propheten, die nehmen irgendwelche Stellen und versuchen, die darauf zu beziehen, aber das kann ich auf jeden Krieg anwenden. Da ist das Wort Gottes ganz klar, dass die Sachen, die wir jetzt hier auf dieser Erde beobachten, nicht direkt im Alten Testament verankert ist. Denn worüber die Propheten nachsuchten und nachforschten, also die Propheten des Alten Testamentes, die von der Gnade gegenüber euch geweissagt haben, forschend, auf welche oder welcher Art Zeit der Geist Christi, der innen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugten. Das heißt, ein Großteil der Prophetie des Alten Testamentes beschäftigt sich mit der Zeit der Leiden des Herrn Jesus. Und sie beschäftigen sich mit der Zeit der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Was heißt das? Nun, die Bibel teilt im Endeffekt, spricht von verschiedenen Zeitaltern oder Zeitepochen. Wir haben zunächst mal die Zeit des Alten Testamentes. Das ist die Zeit, als mehr oder weniger Gott die Erde schuf, den Menschen erschuf, bis im Endeffekt zur Geburt des Herrn Jesus. Eine Zeit, die über 4000 Jahre lang andauerte. Wir wissen nicht genau, wie lange diese Zeitspanne ist. Ist auch für uns nicht so wichtig. Dann kommt die Zeit, wo der Herr Jesus hier auf dieser Erde lebte. Jesus Christus wurde geboren. Und das ist sein erstes Kommen hier auf diese Erde. Und bei seinem ersten Kommen auf diese Erde ist der Herr Jesus in Gnade gekommen. Das heißt, er bietet jedem Menschen seine Gnade an. Dieses ewige Heil, was man ergreifen kann. Und der Mensch muss eine Entscheidung treffen, ob er dieses Gnadenangebot Gottes annimmt. Und entscheiden kann ein Mensch sich nur, solange er lebt. Wenn man gestorben ist, dann ist es für ewig zu spät. Jesus Christus lebte ungefähr 33 Jahre auf dieser Erde, ist am Kreuz gestorben, war 3 Tage im Grab, er ist danach auferstanden, 40 Tage später fand die Himmelfahrt statt. Und noch einmal 10 Tage später findet Pfingsten statt und der Heilige Geist kommt auf diese Erde. Und als der Heilige Geist auf diese Erde gekommen ist, dann beginnt die Zeit der Kirche, die Zeit der Gemeinde, die Zeit der Versammlung. Es ist jetzt die Zeit der Gnade, in die wir leben. Und diese Zeit wird einmal beendet sein, nämlich mit einem ganz interessanten Ereignis, dass alle Gläubigen hier, egal ob sie gestorben sind oder leben, zu einem bestimmten Zeitpunkt schlagartig von dieser Erde entrückt werden und mit Christus zurück in die Herrlichkeit gehen. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass es ein zu spät für alle Menschen gibt, nämlich zu Gott umkehren kann man nur, solange man lebt, so gibt es hier ein zweites zu spät. Wenn jemand die Botschaft vom Kreuz gehört hat und er hat sie abgelehnt und es findet urplötzlich die Entrückung statt, dann ist es danach für ihn für ewig zu spät. Das heißt also, es gibt ein doppeltes zu spät im Leben eines Menschen. Das kann einmal sein, wenn sein eigenes Leben zu Ende ist. Und das zweite zu spät wird sein, wenn die Entrückung stattfindet und niemand weiß, wann sie stattfindet. Sie kann heute stattfinden, sie kann morgen stattfinden, kann in ein paar Jahren stattfinden, ich weiß es nicht. Niemand kennt den Zeitraum. Man kann auch nicht spekulieren, wir wissen es einfach nicht. Aber Gott sagt, dann ist es für alle die, die die Botschaft gehört haben, zu spät. Es beginnt danach eine 7-jährige Drangsalzeit und dann haben wir das zweite Kommen des Herrn Jesus auf diese Erde. Aber dann kommt er nicht mehr in Gnade, um den Menschen seine Gnade anzubieten, sondern er kommt zum Gericht. Und er wird ungläubige Menschen richten. Und danach beginnt das 1000-jährige Friedensreich auf dieser Erde. Und zum Schluss kommt noch einmal das große Endgericht, wo alle ungläubigen Menschen erscheinen werden. Und dann wird Gott sie in die ewige Verdammnis tun. Und die Gläubigen, die werden eingehen auf eine neue Erde oder in einen neuen Himmel, je nachdem, aus welcher Zeitepoche sie sind. So, das ist im Endeffekt die Zeitalter, die uns in der Bibel ganz grob beschrieben werden. Und worauf bezieht sich jetzt die Prophetie? Die Prophetie, die spricht jetzt von der Zeitepoche des leidenden Christus, von den Leiden, die auf Christus kommen sollten. Und das ist die Zeit, wo der Jesus hier auf dieser Erde war, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Heilige Geist auf diese Erde kommt. Jetzt haben wir den verworfenen Christus. Er kommt hier oben nicht vor. Aber wir haben dann wieder von dem Christus, von dem man sieht, dass er der Verherrlichte ist, also von dem sichtbar herrschenden Christus. Und das ist die Zeit von der Entrückung oder kurz nach der Entrückung bis zum Ende des 1000-jährigen Reiches. Das heißt, diese beiden Zeitspannen, die wir hier haben, die finden wir im Alten Testament prophetisch angekündigt. Und da können wir jetzt gucken, wenn es Ereignisse sind, die sich schon erfüllt haben, ob die Bibel in diesem Punkt wahr ist oder ob sie nicht wahr ist. Und man muss immer darauf achten, dass man nicht einfach wahllos Prophetie in die Bibel hineinbringt, sondern sie muss natürlich auch in den Kontext der gesamten Bibel passen. So, jetzt haben wir 3 Gruppen von Voraussagen. Wir haben einmal solche, und das sind die, die uns am meisten interessieren, die heute vollständig erfüllt sind. Denn die sind in der Regel archäologisch oder historisch belegt und sie sind auch biblisch belegt, weil die Bibel uns sagt, was passieren wird. Ich habe hier ein paar Beispiele angeführt. Einmal das Gericht über die Stadt Tyrus, das werden wir uns nachher angucken. Da sagt Gott nicht nur, dass er Tyrus besiegen wird, sondern Gott macht da ganz verschiedene, ganz präzise Punkte, wie diese Stadt erobert werden wird und was mit dieser Stadt geschehen wird. Das heißt, wir gucken uns biblische Prophetie an, die extrem detailreich ist und wo es wahnsinnig unwahrscheinlich ist, dass so etwas durch Zufall passiert. Ein anderes Beispiel ist die Voraussage in Psalm 34 über den Herrn Jesus, die sich in Johannes 19 erfüllt hat. Was ist das, was wir dort lesen in Psalm 34? Da lesen wir: Er bewahrt alle seine Beine, nicht eins von ihnen wird zerbrochen werden. Und das bezieht sich auf das Kreuz, als der Jesus am Kreuz hing. Als er dort am Kreuz hing, hingen rechts und links von ihm zwei Verbrecher, die mitgekreuzigt wurden. Und der große Unterschied ist jetzt, dass die Beine dieser beiden Verbrecher gebrochen wurden, aber die Beine des Herrn Jesus nicht. Und wir lesen im Neuen Testament in Johannes 19, denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Das heißt, wir haben dort eine Aussage im Alten Testament, die sich ungefähr 1000 Jahre später erfüllte, als der Jesus am Kreuz hing. Und hier wird ganz klar gesagt, diese Prophezeiung ist damit erfüllt, sie ist damit abgeschlossen. Es gibt nicht ein weiteres Ereignis, was sich darauf bezieht. Und deswegen benutzt Johannes diesen ganz klaren Ausdruck, damit die Schrift erfüllt würde. Ich will eine zweite Gruppe von Prophezeiungen zeigen und wir müssen uns einfach diesen Ausdruck merken. Die Schrift wurde hier erfüllt, denn die Prophezeiung ist, wie ich das eben hier gesagt habe, heutzutage vollständig erfüllt. Also als sie niedergeschrieben wurde, da war sie noch zukünftig und nicht erfüllt. Aber viele hundert Jahre später, 1000 Jahre später, 2000, 3000 Jahre später, können wir zurückblicken. Und wir sehen, dass es eine erfüllte Prophetie ist. Eine andere Gruppe ist eine Teilerfüllung. Das heißt, ein Teil dieser Prophetie liegt in der Vergangenheit und ein weiterer Teil liegt noch in der Zukunft. Und jetzt bringe ich ein zweites Beispiel dafür, wieder in Verbindung mit Johannes 19. Und das ist jetzt eine Stelle aus Sacharja 12, wo es heißt, dass sie den anschauen werden, den sie durchstochen haben. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den einzigen Sohn, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Und so haben sie tatsächlich die Juden, den Herrn Jesus am Kreuz gesehen, der anschließend von einem römischen Soldaten, dessen Seite durchbohrt wurde und den man mit Nägeln an das Kreuz geheftet hatte. Aber das ist nur eine Teilerfüllung dieser Prophetie, denn sie haben noch nicht über ihn wehgeklagt, sondern sie haben im Gegenteil, sie haben sich gefreut, dass er endlich an das Kreuz genagelt wurde und dass er damit aus ihren Augen verschwand, weil er dort am Kreuz starb und anschließend beerdigt wurde. Sie wollten ihn nicht. Aber es ist eine Teilerfüllung. Und jetzt pass auf, was Johannes sagt, ein Vers später. Er sagt nicht, und wiederum wurde die Schrift erfüllt. Sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Sondern die Bibel ist sehr sorgfältig und sagt, und wiederum sagt eine andere Schrift. Denn die Erfüllung hat noch nicht stattgefunden. Die Erfüllung wird stattfinden am Anfang der Drangsalzeit, wenn die zwei Stämme im Glauben in das Land zurückkehren werden. Und dann werden sie den sehen, den sie aus unserer Sicht vor 2000 Jahren an das Kreuz genagelt haben. Und dann werden sie wehklagen darüber, weil sie erkennen, dass er der angekündigte Messias gewesen ist. Und dann ist diese Prophezeiung vollkommen erfüllt. Also das ist eine zweite Gruppe von Prophezeiungen in der Bibel. Die wenigen Beispiele, die ich nachher bringe, die haben nichts mit dieser Gruppe zu tun. Ich werde nur Beispiele aus der ersten Gruppe bringen. Ich könnte noch ein weiteres Beispiel bringen, die Ankündigung von Pfingsten, die wir hier haben in Joel 3. Auch die ist eine Teilerfüllung hier und wird sich endgültig erfüllen im tausendjährigen Reich. Und die dritte Gruppe, die es gibt, das sind Prophezeiungen, die liegen noch vollständig in der Zukunft. die können wir jetzt für unsere Betrachtung, was den Wahrheitsgehalt der Bibel anbetrifft, als einen Beweis natürlich nicht benutzen, denn sie sind ja noch zukünftig. Das heißt, wir können ja gar nicht zeigen, ob sie sich so erfüllen oder nicht. Ich glaube, dass das passieren wird, zum Beispiel Ezekiel 40, wo der Tempel angekündigt wird, der im tausendjährigen Reich auf dieser Erde stehen wird. Aber ich kann es nicht als einen Beweis benutzen. Als einen Beweis kann ich nur Prophetie nehmen, die sich aus unserer Sicht erfüllt hat. Und daran kann ich jetzt gucken, ist das präzise, ist das unpräzise, ist das wahr oder ist das unwahr? Und ich fange zunächst an mit 2, 3 Prophezeiungen über den Herrn Jesus. Und das Erste, was ich hier als Beispiel bringe, das sind Prophezeiungen, die stehen mit seiner Geburt in Verbindung. Und die sind schon einzigartig. Das Erste, was ich habe, ist ein Wort aus Micha 5. Und das wurde ungefähr 800 vor Christus aufgeschrieben. Das heißt 800 Jahre, bevor Jesus Christus geboren wurde. Und da heißt es, und du Bethlehem Ephrata, es heißt dort interessanterweise nicht nur Bethlehem, es heißt dort Bethlehem Ephrata, du bist zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Also, wenn man das richtig versteht, ist das ein Hinweis hier auf den Geburtsort des Herrn Jesus. Das Interessante ist, dass man 50 Jahre später eine andere Prophezeiung im Propheten Hosea liest. Und da heißt es, als Israel jung war, da liebte ich es. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Hosea 11, Vers 1, 750 vor Christus. Jetzt kann man sich die Frage stellen, hat Gott innerhalb von 50 Jahren seine Meinung geändert? Dass Jesus Christus nicht in Bethlehem geboren worden ist, sondern dass er in Ägypten geboren wurde, denn daraus hat er seinen Sohn gerufen. Sind die biblischen Prophezeiungen doch nicht so präzise, wie ich das gesagt habe? Da verändert Gott seine Meinung während der Jahrhunderte, sodass wir mit den ganzen Voraussagen wenig anfangen können, dass das mehr so ein Lotteriespiel ist, ob es gerade passt oder nicht. Und um das noch etwas komplizierter zu machen, gibt es noch eine andere Prophezeiung, die recht schwer zu verstehen ist, weil es eine Doppelprophezeiung ist aus den Propheten Sacharja und Jesaja, wo es heißt, denn siehe, ich will meinen Knecht Spross genannt kommen lassen und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling, es braucht man das hebräische Wort Nesa, das heißt aus Nazareth, aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Also anscheinend sagt diese Doppelprophetie aus Sacharja und Jesaja, dass der Jesus in Nazareth geboren wird. Jetzt haben wir natürlich totales Chaos, das nochmal 50 Jahre später ungefähr oder 200 Jahre später, je nachdem, welchen dieser beiden Propheten man hier nimmt. Also hat Gott im Endeffekt mehrmals seine Meinung geändert. Das ist jetzt eine Schwierigkeit, was wir haben. Jetzt gucken wir uns zunächst nochmal diese Doppelprophetie an. Diese Doppelprophetie ist tatsächlich etwas, wo man zwei Aussagen von zwei Propheten mischt. Da ist übrigens die Bibel schon sehr präzise, denn die Bibel sagt, was durch die Propheten geredet ist. Das heißt, die Bibel sagt jetzt nicht nur, dass die Schrift erfüllt wird oder wie es in der Schrift steht, sondern die Bibel sagt ganz klar, es sind mindestens zwei Propheten, die gesagt haben, er wird Nazaräer genannt werden. Und man sieht, dass man beide Propheten braucht, denn in dieser steht drinnen, dass er Knecht oder Spross genannt wird. Und hier steht, dass er ein Schössling, das heißt, dass er aus Nazareth ist. Er wird Nazaräer genannt werden. Das heißt, die Bibel macht hier also völlig klar, diese letzte Prophetie, ich weiß, dass sie schwer ist, ist also eine Doppelprophetie aus zwei Propheten. Und jeweils wird ein Begriff aus einem prophetischer Aussage genommen. Aber das löst unsere Frage noch nicht. Nämlich, kommt der Herr aus Bethlehem, kommt der Herr aus Ägypten oder kommt der Herr aus Nazareth? Hat Gott seine Meinung in den Jahrhunderten geändert? Und wenn das der Fall ist, was bringt mir dann die ganze Prophetie im Alten Testament? Dann ist das ja nicht mehr wert als irgend so ein, was weiß ich, Horoskop, was man in irgendeiner Tageszeitung findet, wo eben auch sehr schwammige Sachen drinstehen, wo auch andauernd sich die Meinung ändert. Wie ist das mit den biblischen Verheißungen? Man muss sich das jetzt genau angucken und man wird was Interessantes feststellen. Es heißt in Matthäus 2, als aber Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war. Das heißt, Matthäus sagt ganz klar, der Geburtsort des Herrn Jesus war Bethlehem. Dann musste die Familie aber nach Ägypten fliehen, weil Herodes alle Kinder unter 2 Jahren umbringen wollte, weil er Angst hatte vor einem Konkurrenzkönig. Nachdem Herodes gestorben war, kam das Wort Gottes zu der Familie in Ägypten. Als aber Herodes gestorben war, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten und spricht zu ihm, geh wieder zurück nach Israel. Er wurde also aus Ägypten gerufen. Und dann heißt es direkt danach in Matthäus 2, und er kam und wohnte in der Stadt Nazareth. Und dort lebte der Herr Jesus 28 Jahre und deswegen wurde er Nazaräer genannt, weil das nachher seine Stadt war, in der er groß geworden ist und in dem er sein Leben verbracht hatte. Das heißt, wir haben bei diesen 3 Prophezeiungen überhaupt keinen Widerspruch. Und wir haben hier auch nicht die Situation, dass Gott seine Meinung geändert hat, sondern wir haben 3 extrem präzise Voraussagen, die sich genauso erfüllt haben, wie Gott sie im Alten Testament angekündigt hat. Geboren in Bethlehem, gerufen aus Ägypten, seine Jugendzeit und so weiter verbracht in Nazareth. Und deswegen haben wir eine Prophetie, die in Verbindung mit Bethlehem steht. Wir haben eine, die in Verbindung mit Ägypten steht, nämlich Hosea. Und wir haben eine, die in Verbindung damit steht, dass er Nazaräer, der aus Nazareth genannt wird. Warum heißt es Bethlehem Ephrata? Diesen Punkt haben wir noch nicht geklärt. Warum heißt es nicht nur Bethlehem in Micha 5? Weil eben die biblische Prophetie so präzise ist. Was wahrscheinlich die wenigsten wissen, dass es 2 Städte gab, die Bethlehem hießen. Es gab einmal die bekannte Bethlehem Ephrata, nämlich diese Stadt in Juda, die sehr häufig in der Bibel erwähnt wird. Aber dann wird ein einziges Mal im Buch Josua Kapitel 19 eine zweite Stadt Bethlehem erwähnt, die hier oben beim See von Galiläa liegt, nämlich das Bethlehem in Sebulon. Hätte also Micha nur geschrieben, der Herr wird in Bethlehem geboren werden, dann gäbe es eine 50-50 Chance. Aber Gott sagt in Bethlehem Ephrata, also in diesem Bethlehem etwas südlich von Jerusalem, wenige 10 Kilometer davon entfernt. Also wenn die Bibel eine Prophetie hat, dann ist das ein unheimlich präzises Buch. Völlig anders als irgendein Horoskop. Völlig anders als irgend so eine Prophetie, die irgendein Mensch daher gesprochen hat, wo es zig verschiedene Möglichkeiten gibt. Und wenn sie präzise ist, dann trifft sie nicht ein, wie das der Mathematiker bewiesen hat. Aber hier haben wir ausgesprochen präzise Prophetie. Wer hätte so etwas 500 Jahre vorher voraussagen können oder 800 Jahre? Gott, der die Zukunft kennt und der alles so lenkt, dass die Zukunft so umgesetzt wird, wie er es angekündigt hat. Und genauso wie wir Voraussagen haben auf die Geburt des Herrn Jesus, die präzise sind, so haben wir viele Voraussagen, nämlich über 50, die beziehen sich auf seinen Tod. Zum Beispiel, dass er für 30 Silbermünzen verkauft wurde. Sogar die Anzahl findet sich im Alten Testament. Dass er von einem Freund verraten wurde, nämlich von Judas, von einem der 12 Jünger, der den Herrn 3 Jahre begleitet hat, wie die anderen Jünger auch. Er war ein Freund und der Herr sagt es selbst, dass ein Freund ihn überliefert. Dass er gekreuzigt wurde zwischen 2 Verbrechern, das finden wir schon im Propheten Jesaja. Und das sind nun mal 3 Voraussagen im Alten Testament, die wir haben und die absolut präzise sind. Ich wiederhole das nochmal. Auch wenn Gott nur hätte Bethlehem schreiben können, und er hätte schreiben können durch Silbermünzen. Dann sagt Gott aber, nein, Bethlehem Ephrata, das eine und nicht das andere. Und Gott sagt, Silbermünzen, ja, aber ich sage euch die Zahl, 30. Das ist Gottes Prophetie und wir können sie überprüfen. Und welch ein Ergebnis stellen wir fest? Sie ist hundertprozentig. Genauso, wie sie aufgeschrieben worden ist, ist sie in Erfüllung gegangen. Und ich bringe jetzt noch ein Beispiel über diese beiden Städte Tyrus und Sidon. Und die ist so interessant. Vor allen Dingen, weil im Buch Hesekiel über beide Städte eine Prophetie ausgesprochen wird. Und diese beiden Städte, die haben viele gemeinsame Kennzeichen. Sie waren beide gleich hochmütig. Sie befinden sich beide im Libanon. Beides waren gewaltige Hafenstädte, wovon die Händler aus dem Libanon ihre Waren transportierten. Sie haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Aber die Prophetie über diese beiden Städte ist völlig unterschiedlich. Zuerst die über Tyrus. Hier sieht man dieses heutige Tyrus. Wir werden gleich noch sehen, wo sich diese Stadt mittlerweile befindet und was das Wort Gottes dazu sagt. Und diese Prophezeiung über Tyrus, die ist extrem präzise. Und da sind Dinge bei, die sind in der ganzen Weltgeschichte nicht geschehen, sondern nur ein einziges Mal. Und das ist in Bezug auf Tyrus. Gott sagt nicht, wie das manchmal in einigen religiösen Büchern steht, die nichts mit der Bibel zu tun haben, eine große Stadt wird mal zerstört werden. Die Prophezeiung kann ich auch aussprechen. Denn es gibt keine Stadt in der Antike, die nicht mal irgendwann platt gemacht worden ist. Also in dem Punkt wäre ich auch ein Prophet. Aber sowas Unpräzises hat die Bibel nicht. Sondern Gott sagt, Tyrus soll von vielen Völkern zerstört werden. Und der Erste, der das macht, ist Nebukadnezar. Die weiteren werden nicht mit Namen erwähnt. Dann sagt Gott, die Trümmer der Stadt sollen ins Meer geworfen werden. Das ist eine völlig unwahrscheinliche Prophetie, weil es keine einzige Stadt in der Weltgeschichte gibt, wo das jemals geschehen ist. Niemand, der eine Stadt erobert, sagt nachher zu seinen Soldaten, schön, dass ihr gekämpft habt und zur Belohnung dürft ihr noch die Steine ins Meer werfen. Würde keiner machen. Völlig unnötig. Dann wird die Stadt niederbrennen und fertig, Thema ist erledigt. Und wenn ein paar Einwohner zurückkommen, dann können sie 10 Jahre später eine neue aufbauen. Ich habe am Montag gezeigt, dass man das tut und dass so die Städte immer höher werden, dass wir sogenannte Tells haben, Ruinenhügel, wo eine Stadt aus verschiedenen Epochen eben drunter liegt. Aber die Steine ins Meer zu werfen, das ist eigentlich ein dummer Auftrag. Würde kein Soldat mehr mitmachen. Aber hier steht's. Von Tyrus soll jede Spur verwischt sein. Oh, das ist selten bei großen Städten. Und dann noch bei Hafenstädten ist das eigentlich beliebig unwahrscheinlich, dass man die nicht mehr findet. Es sei denn, sie sind versunken. Aber davon ist hier nicht die Rede. Jede Spur ist verwischt und die Fischer werden dort ihre Netze ausbreiten. Jetzt wollen wir mal gucken, was die Geschichte dazu sagt, was die Archäologie dazu sagt. Ein Jahr nach der Verkündigung der Prophetie kommt tatsächlich Nebukadnezar II., und er konnte die Stadt nicht mal ebenso einnehmen, denn von der einen Seite lag sie ja am Meer und von der anderen Seite war sie mit riesigen Mauern geschützt. Und er musste deswegen die Stadt 13 Jahre lang belagern. Daran sieht man schon, leicht war die Einnahme nicht. Aber nach den 13 Jahren gelang es ihm. Allerdings hat er nicht sehr viel Freude davon gehabt, denn 539 kommen die Perser und die verhauen sozusagen die Babylonier, nehmen die Städte nochmal ein und damit wird Tyrus sogar babylonisch und anschließend persisch. Es gibt aber mittlerweile den zweiten Herrscher, der diese Stadt damit erobert hatte. Damit sind schon die Punkte P1 und P2 erfüllt, dass erstens diese Stadt von verschiedenen Königen eingenommen wird und dass zweitens Nebukadnezar der Erste war. Also diese beiden Punkte von vielen Völkern zerstört und Nebukadnezar wird als Erster angreifen, die sind damit erfüllt. Was geschah im Laufe der Geschichte? Im Laufe der Geschichte wurde Tyrus wieder ein klein wenig selbstständig. Und um jetzt auf Nummer sicher zu gehen, hat man den Hafen dieser Stadt von Alt-Tyrus auf die vorgelagerte Insel verlagert. Das heißt also, einige hundert Jahre später gab es plötzlich zwei Städte, die Tyrus hießen. nämlich Alt-Tyrus auf dem Festland und Neu-Tyrus auf der Insel. Und als Alexander der Große ungefähr 330 vor Christus dorthin kam, dann haben sich sämtliche Städte in Syrien und im Libanon Alexander dem Großen ergeben. Weil sie genau wussten, wenn sie sich ergeben, passiert ihnen nichts. Aber wenn sie sich wehren und sie verlieren, da wird Alexander der Große sie alle umbringen. Und sie sahen diese riesige Heeresmacht Alexander des Großen und sie haben gesagt, wir geben uns besser. Aber eine Stadt hat sich nicht ergeben und das war Tyrus. Denn als die das riesige Heer ankommen sahen, sind die in ihre Boote gestiegen und zu der Insel rübergerudert. Und als Alexander der Große ankam, standen sie am Ufer und winkten ihm fröhlich zu. Denn der Mann, der hat ja keine Boote. Und du kannst deine Soldaten ja nicht schwer bewaffnet mal eben durchs Mittelmeer schwimmen lassen, um dann anschließend noch die Insel zu erobern. Da hätten sie ja keine Chance gehabt. Alexander der Große kochte vor Wut. Er hatte ja keine Boote. Es war ein Landheer, was er besaß. Und jetzt machte er das, was in der Bibel stand. Er nahm jetzt jeden Stein aus dieser Stadt und warf den tatsächlich ins Meer. Und zwar aus einem einzigen Grund, Damm zu bauen. Er hat also die gesamte Stadt geschliffen und jeden Stein ins Meer geworfen. Das reichte noch nicht. Er musste deswegen das gesamte Material, was um dieser Stadt herum lag, nahezu von den Felsen abkratzen und ins Meer werfen. Und er hat diesen riesigen Damm gebaut und die Jungs auf der Insel haben nicht mehr gelacht. Denn die wussten genau, was jetzt passiert, wenn Alexander mit seinem Heer darüber marschiert und sie im Endeffekt alle umbringt. Und genau das ist geschehen. Was passierte im Laufe der Zeit? Im Laufe der Zeit passierte, dass der Damm so stabil war, dass er stehen blieb. Aber durch die verschiedenen Verwirbelungen wurden jetzt Landmassen hier angetragen und hier angetragen. Und man sieht hier die gestrichelte Linie und diese gestrichelte Linie bezeichnet die heutige Küste. Das heißt, diese Insel ist heutzutage fest mit dem Festland verschmolzen. Niemand weiß genau, wo die Steine sind, die Alexander da reingeworfen hat. Weil mittlerweile alles hier mit neuem Boden überzogen ist und diese Insel ist keine Insel mehr, sondern ist eine Halbinsel. Deswegen weiß kein Mensch genau, wo hier die alte Küste herlief und wir wissen die genaue Position von Alt-Tyrus nicht. Es ist tatsächlich wahr, was in der Bibel steht. Jeder Stein wurde ins Meer geworfen. Die gesamte Stadt, der gesamte Felsen ist hier geschliffen, diese Gegend. Und wir wissen nicht genau, wo diese Stadt liegt. Wenn jemand dahin fährt, der sagt, oder in Google Maps guckt, da steht doch Ruinen von Tyrus. Ja, natürlich sind das Ruinen von Tyrus. Guck dir die Steine an, dann wirst du sofort sehen, die kommen aus römischer Zeit. Wir sind aber hier in phönizischer Zeit. Das heißt, zwischen den Steinen aus römischer Zeit und den Steinen, worum es hier geht, da liegen 1000 Jahre. Also wir haben nicht einen einzigen Stein aus dieser Zeit, die liegen alle im Damm. Und wenn du wissen willst, was auf diesem Damm steht, dann zeige ich dir nochmal das Bild von eben, nämlich das. Die riesigen Hochhäuser, was heißt riesig? Also für Libanon-Verhältnisse riesige Hochhäuser, die man hier sieht. Das ist alles auf dem Damm, was sich hier befindet. Sogar die römische Pferderennbahn, wovon man hier einen Teil sieht, ist auf dem Damm. Das heißt, wir kommen gar nicht mehr an die Steine dran. Wir kommen an nichts mehr dran. Das Ganze ist bebaut mit festen Häusern aus der heutigen Zeit. Das, was in der Bibel steht, ist absolut wahr. Und ich zeige dir ein Bild aus dem Jahr 1 vor Corona. Da siehst du, dass die Fischer ihre Netze dort ausbessern. Genau das, was im Propheten Hesekiel steht. Das heißt, wir haben eine ganz präzise Prophetie im Alten Testament. Und Schritt für Schritt, und besonders das Schwerfen der Steine ins Meer, was völlig unwahrscheinlich ist, hat sich genauso erfüllt, wie es in der Bibel steht. Und jetzt sagt Gott eine Prophezeiung über Sidon, über die Nachbarstadt, direkt um die Ecke. So spricht der Herr, siehe, ich will an dich, Sidon, und will mich verherrlichen in deiner Mitte. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin, wenn ich Gericht an ihm übe und mich an ihm heilige. Und ich werde die Pest hineinsenden. Aha, eine Pandemie sozusagen, kennen wir ja. und Blut auf seine Straße und Erschlagene werden in seiner Mitte fallen durch das Schwert, das ringsrum gegen es sein wird. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin. Es war ebenfalls eine Hafenstadt. Es gibt ebenfalls eine vorgelagerte Insel hier. Aber wir lesen nichts davon, dass die Stadt zerstört wird. Wir lesen nichts davon, dass irgendein Stein ins Meer geworfen wird. Wir haben eine völlig andere Voraussage über diese Stadt. Keine Erwähnung über eine Zerstörung. Aber allerdings wird Blut auf den Straßen sein. Viele sterben durch das Schwert und durch... Was sagt die Geschichte dazu? Sie wurden Vasallen des persischen Königs. Als die Perser ankamen, haben die in Sidon gesagt, hör mal, wir sind doch gute Freunde, oder? Wenn du uns nicht verhaust, wir machen auch nichts, wir zahlen unsere Steuern, lass uns bitte dort in der Stadt und lass die Stadt stehen. Der ließ die Stadt stehen. Nachher machten sie einen Aufstand, 354. Da wurde die Stadt tatsächlich erobert und in Brand gesetzt. Aber Alexander der Große fand die Leute so sympathisch, der hat denen die Stadt wieder aufgebaut. Sie war da eben nicht vollkommen zerstört, auch wenn sie niedergebrannt war. Aber niedergebrannte Städte kannst du immer wieder aufbauen. Und meistens sogar gar nicht, weil die luftgetrockneten Lehmziegel dann gebrannt waren und viel stabiler wurden. Sie wurden sogar tatsächlich durch die Kreuzritter erobert, aber nicht zerstört. Sie wurden auch später durch Engländer, Franzosen und Türken bombardiert. Und es ist heute die drittgrößte Stadt im Libanon. Das heißt, diese Stadt Sidon ist schlussendlich nicht zerstört worden. Sie existiert heute noch an genau der gleichen Stelle. Einige sind durch das Schwert gestorben, als sie sich gegen die Perser aufgelehnt hatten. Und einige starben in der Zeit auch durch die Pest, durch bestimmte Krankheiten, die in dieser Zeit eingeschleppt worden sind. Genauso, wie es in der Bibel steht. Aber schlussendlich ist die Stadt nicht zerstört worden. Die Steine wurden nicht ins Meer geworfen. Und zwischen diesen beiden Städten noch einmal, beide liegen an der Küste des Libanon. Ich könnte noch 298 weitere Beispiele bringen. Denn wir haben ungefähr 300 erfüllte Prophezeiungen im Alten Testament. Die Zeit würde nicht reichen. Es wird sich auch nicht lohnen, weil das Ergebnis immer das gleiche ist. Genauso, wie es in der Bibel steht, fand die Erfüllung statt. Ist das Zufall? Zum Schluss. Angenommen, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Prophezeiung zufällig in Erfüllung geht, liegt bei 50%. Das heißt, ich habe nur die Möglichkeit, sie geht in Erfüllung oder nicht. Und ich habe noch nicht mal berücksichtigt, wie unwahrscheinlich manchmal einige Prophezeiungen sind. So, ich sage einfach nur, die Möglichkeit ist ja oder nein. Dann habe ich, wenn ich eine einzige Prophezeiung in der Bibel habe, dann habe ich zwei Möglichkeiten, ja oder nein. Wenn ich dagegen, also 1:2, wenn ich dagegen 20 Prophezeiungen habe, dann liegt die Wahrscheinlichkeit bei 1:1 Million, dass das durch Zufall entsteht oder durch Zufall passiert ist. Das ist schon sehr unwahrscheinlich. Wenn ich 50 Prophezeiungen nehme, kann jeder zu Hause nachrechnen, dann liegt die Wahrscheinlichkeit bei 1:1 Billiarde, dass man das mit Zufall erklären kann. Wir haben 300 erfüllte Prophezeiungen. Die Zahl kann ich da gar nicht hinschreiben, so unwahrscheinlich ist das. Aber was ich drunter geschrieben habe, obwohl ich das selbst nicht mache, ist die Wahrscheinlichkeit eines Lottogewinns, die liegt bei 1:139 Millionen. Es ist also erheblich wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen, als dass die Prophetie in der Bibel sich durch Zufall erfüllt hat. Das nur mal zum Schluss so ein kleines Zahlenbeispiel. Das zeigt uns, es ist beliebig unwahrscheinlich. Das zeigt mir aber auf der anderen Seite, dass Gott der Autor dieses Buches sein muss. Denn Gott ist der Einzige, der die Zukunft kennt. Das heißt, ich habe also hier einen ganz starken Hinweis dafür, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wenn diese Dinge alle wahr sind, warum soll dann nicht das wahr sein, was Gott über die Zukunft sagt, was sich noch nicht erfüllt hat? Nämlich, dass es einmal nur zwei Gruppen von Menschen geben wird. Es gibt einmal solche, die sich für Gott entschieden haben, die in der Ewigkeit bei Gott sein werden. Das sind nicht Menschen, die viel getan haben für Gott. Das sind Menschen, die einfach anerkannt haben, dass sie Sünder sind. die anerkannt haben, dass sie Mist in ihrem Leben gemacht haben. Und da geht es gar nicht um die Frage, ob große oder kleine Sünden. Ja, eine einzige Sünde trennt von Gott. Da reicht eine einzige Lüge. Ich glaube, niemand kann sagen, er hat noch nie gelogen. Und wenn er es sagt, dann hat er jetzt zum ersten Mal gelogen. Oder eigentlich zum zweiten Mal. Es ist unmöglich, dass jemand sagt, ich habe bisher immer die Wahrheit gesagt. Der Einzige, der es sagen konnte, war der Herr Jesus selbst. Und da war noch nie einer als Kind ungehorsam seinen Eltern gegenüber? Jeder sicherlich mal. Alles Sünde. Trennt alles von Gott. Ewige Trennung von Gott. Das ist das, was die Bibel sagt. Und da gibt es nur einen einzigen Weg aus dieser Misere raus. Und das ist, dass man glaubt, dass Jesus Christus am Kreuz für einen gestorben ist und dass man ihm seine Sünden bekennt. Das ist der einzige Weg. Und dann gehört man zu der einen Gruppe, die in der Ewigkeit bei Gott sein wird. Und die andere Gruppe, das ist die Gruppe, die die Gnade Gottes ablehnt, mit Füßen tritt. Die meint, ich brauche die ewige Errettung nicht. Ich bin so gut. Oder vielleicht solche, die hoffen, dass es Gott nicht gibt. Ich hatte mal im Museum meinen Atheisten und ich sage, was ist deine größte Sorge? Da sagt er zu mir, meine größte Sorge ist, dass es Gott vielleicht doch gibt. Ich sage, wieso das? Ja, sagt er, dann wird wohl das stimmen, was in der Bibel ist. Und das ist mein Ende, die ewige Verdammnis, die Hölle. Das war seine größte Sorge. Denn es gibt keinen Beweis, dass es Gott nicht gibt. Den kann kein Mensch führen. Aber das ist die zweite Gruppe von Menschen, die sich nicht für Gott entscheiden wollen und deswegen ewig verloren gehen. Die Prophetie zeigt, die erfüllte Prophetie, die Bibel muss das Wort Gottes sein. Hunderte bis heute erfüllte Prophezeiungen, erfüllte, ich rede noch gar nicht von denen, die sich teilerfüllt haben. Und ich rede auch nicht von denen, die noch zukünftig sind. Sondern Hunderte, also 300 ungefähr bis heute erfüllte Prophezeiungen finden sich im Alten Testament. Sie alle bestätigen eindrucksvoll erstens die Genauigkeit und zweitens die Einzigartigkeit. Denn in keinem anderen Buch der Weltgeschichte, auch in keinem religiösen Buch der Weltgeschichte, ich brauche die gar nicht dafür zu kennen, finde ich so etwas. Es gibt Prophezeiungen, wie ich es eben sagte, die Stadt wird erobert werden. Aber das gilt für nahezu jede Stadt in der Geschichte, die es gab. Sie bestätigen die Genauigkeit und die Einzigartigkeit des Wortes Gottes. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, auf das zu achten, ihr wohltut, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Vielleicht denkt jemand, das ist für intelligente Leute. Die Bibel sagt, nee, Prophetie ist was für das Herz. Denn wenn ich gläubig bin, dann wird mir dadurch Gott größer gemacht. Dann sehe ich etwas von der Allwissenheit und von der Herrlichkeit Gottes. Und wenn ich ungläubig bin, dann sollte mir das Angst in meinem Herzen machen. Angst, dass dieser große Gott einmal mein ewiger Richter sein wird, wenn ich nicht mit meiner Sündenschuld zu ihm gekommen bin. Das ist im Endeffekt, sag mal, das, womit ich schließen möchte. Auf der einen Seite haben wir einen herrlichen Hinweis, die Bibel ist das Wort Gottes. Auf der anderen Seite hat jeder Mensch eine gewaltig große Verantwortung mit einer Folge, nämlich ob ich ewig bei Gott bin oder ob ich ewig getrennt von Gott bin. Und darum hoffe ich, dass jeder, der hier ist, eine echte Entscheidung für Gott trifft. Und damit möchte ich gern zum Schluss noch ein Gebet sprechen. Wer kann und möchte, darf dazu gerne aufstehen. Du großer Gott, du hast uns einige Beispiele gegeben aus deinem Wort, wo wir erfüllte Prophetie haben. Und wir haben gesehen, wie außergewöhnlich präzise diese Prophetie ist. Du sprichst nicht nur über eine Stadt Bethlehem, wo es zwei Städte davon gibt, sondern sagst ganz präzise, welche Stadt gemeint ist. Du sagst nicht nur, dass Tyrus von vielen Königen zerstört werden wird, sondern dass jemand da sein wird, der jeden Stein ins Meer werfen wird. Etwas, was sonst noch nie geschehen ist, mit Ausnahme bei Tyrus. Unser Gott, wir sehen etwas davon, wie außergewöhnlich genau dein Wort ist, was uns zeigt, dass du der Ursprung dieses Wortes sein musst, dass die Bibel wirklich das Wort Gottes ist. Dass du derjenige bist, der die Zukunft kennt und dass du uns wesentliche Dinge über die Zukunft mitteilst, besonders was das Ende unseres Weges als Menschen hier auf dieser Erde sein wird, entweder ewig bei dir oder ewig getrennt von dir. Und du rufst uns zu, dass jeder von uns eine Verantwortung hat, eine Entscheidung treffen muss, eine Entscheidung für dich oder gegen dich. Und ich bitte dich, dass jeder, der hier in dem Raum ist, dass er eine Entscheidung für dich trifft, um nicht ewig verloren zu gehen. Hab Dank, dass du uns gut hier hingebracht hast. Bitte bring uns gesund nach Hause und gib, dass wir über dieses, über dein Wort noch einmal nachdenken. Amen. Bitte setzen Sie sich noch einmal kurz. Wenn noch Fragen sind zu dem Thema, kann man mich gerne noch persönlich ansprechen. Wir haben dort auch einen Büchertisch. Dort kann man sich Bücher mitnehmen, die ausliegen. Wer noch keine Bibel hat, dort liegen auch Bibeln, kann man sich gerne eine mitnehmen. Aber lesen Sie dieses Buch, es lohnt sich. Lesen Sie besonders das Neue Testament, die Evangelien, und Sie werden etwas über das Leben des Herrn Jesus auf dieser Erde erfahren und werden diesen einzigartigen Weg kennenlernen, wie ein Mensch zu Gott kommen kann. Sonst bedanken wir uns herzlich für Ihr Kommen und befehlen Sie Gott und seiner Gnade an. Auf Wiedersehen.